Was wir da gerade erleben, ist für die Menschheit also ja nicht neu. Ist in der Vergangenheit denn auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben so lahmgelegt worden, um eine Pandemie zu bekämpfen?
Teilweise schon. Wir kennen das aus der Geschichte der spanischen Grippe, aber auch schon früher, aus dem 19. Jahrhundert etwa, als es um die Cholera ging. In der spanischen Grippe, die ja auch häufig jetzt erwähnt wird, gab es immer wieder Lockdowns, insbesondere auch in den USA, wo es auch relativ gute Dokumentationen dazu gibt. Also grundsätzlich ist das nichts Neues, was wir jetzt erleben. Was neu ist, ist, dass wir in einer höchst arbeitsteiligen und international auch abhängigen Gesellschaft leben, auch einer hochindividualisierten Gesellschaft, die diese Maßnahmen natürlich noch überhaupt nicht erlebt hat. Und das ist ein großes Experiment, was das für Folgen haben wird.
Wir sind ja inzwischen in der zweiten Welle. Viele haben schon befürchtet, dass es eben diese Entwicklung geben wird. Sind die vergangenen Pandemien denn auch so wellenförmig verlaufen?
Ja, das kann man durchaus sagen. Die zweite Welle, mit der man ja übrigens auch im Frühjahr schon gerechnet hat, was Corona betrifft, die ist aus der Seuchengeschichte und Pandemiegeschichte bekannt. Die zweite Welle der spanischen Grippe etwa 1919 war die verheerendste mit vielen, vielen hunderttausend Millionen Toten. Und zum Beispiel auch die sogenannte Hongkong-Grippe von 1968 bis 70, die auch in Deutschland ungefähr 30.000 bis 40.000 Tote gefordert hat, verlief auch in mehreren Wellen, wovon die zweite Welle auch die schlimmste war, 1969, 70. Also das ist schon ein bekanntes Phänomen in der Pandemiegeschichte.
Ich erinnere mich da jetzt an Fernsehreportagen aus den eben 50er und auch 60er Jahren. Viele Menschen sagten damals in den Berichten, dass sie trotz der damaligen Grippewellen ihr Leben ganz normal weiterleben wollen. Heute gehen wir ja doch alle ein bisschen anders damit um. Was glauben Sie, wie dieser offenbar sehr unterschiedliche Umgang in der Bevölkerung zustande kommt?
Naja, ich glaube, es gibt in der Vergangenheit so etwas wie eine Art Schicksalsergebenheit, die wir heute so überhaupt nicht mehr kennen. Das bedeutete, dass Krankheit, Leid und Tod, die zum Beispiel 1968 auch sehr präsent waren, mehr oder minder dann doch Privatsache geblieben sind. Die vielen Tragödien, die sich da abgespielt haben, blieben mehr im privaten Raum und sind nicht so zum öffentlichen Thema geworden, wie das heute der Fall ist. Wir sind heute in einer hochindividualisierten Gesellschaft, wo der Einzelne sehr viel mehr zählt, wenn man so will. Ein anderes Humanitätsverständnis haben wir da, glaube ich, auch. Während eben umgekehrt die Verantwortung des Staates und damit der Politiker sehr viel stärker eingefordert wird mit einer dauermedialen Begleitung, was die Politik eigentlich zwingt, entsprechende Maßnahmen, die für sich genommen durchaus gefährlich sind, für das Zusammenleben dann auch zu ergreifen.
Auf diesem politischen Punkt will ich auch noch mal zu sprechen kommen. Wie hat denn damals die internationale Koordination in so einer Krise überhaupt funktioniert?
Naja, es gab natürlich schon in den 60er Jahren internationale Organisationen, die das beobachtet haben. Es gab einen Informationsaustausch, auch Forschung hat international natürlich eine Strecke weit funktioniert. Aber ich glaube, die internationale Vernetzung, die wir heute haben, ist längst nicht so groß gewesen. Wobei man heute natürlich auch fragen muss, wo ist die internationale Krisenbekämpfung? Sie ist eigentlich relativ wenig zu sehen. Derjenige, der die Maßnahmen ergreift, ist der Nationalstaat. Und das ist eigentlich ziemlich überraschend, wenn man daran denkt, dass die Bedeutung des Nationalstaats ja doch in letzter Zeit mindestens zurückgegangen scheint.